Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sportseele. Heute mit meinem Gast, Professor Dr. Ansgar Thiel. Er ist Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt auf den sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Fragen zu Sport, Körper und Gesundheit und seit Mai 2024 auch Rektor der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herr Thiel, erstmal schön, dass Sie da sind und sich auch vor allem die Zeit genommen haben, jetzt auch sogar in der bestimmt etwas stressigeren Anfangszeit des Wintersemesters.
Gerne.
Super. Bei mir ist es so, im Podcast, da darf sich der Gast immer ganz kurz vorstellen. Also Sie haben jetzt im Prinzip nochmal ganz kurz die Möglichkeit, sich selbst bei den Zuhörern vorzustellen. Ja, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie heute machen. Und ja, gerne anhand auch von ein paar kleinen Lebensstationen.
Ja, es war eigentlich eher Zufall, dass ich Sportwissenschaft studiert habe. Ich habe Sportwissenschaft und Musik angefangen, aber das habe ich mir zwar mir zu praktisch zu viel üben und trainieren. Ich habe dann bin umgestiegen auf Sportwissenschaft, auf Diplom und habe dann parallel dazu angefangen, Psychologie auf Diplom zu studieren und habe dann aber die Psychologie, nachdem ich die Sportwissenschaft fertig hatte, in Richtung Alterspsychologie, also Psychogerontologie, noch ein Diplom gemacht. Und dann habe ich halt promoviert, habilitiert im Bereich hier der Soziologie, also in Bielefeld. Das war ja damals das Mekka der Soziologie und wurde dann Professor irgendwann in Chemnitz und kam dann nach Tübingen, habe da am Institut gearbeitet gerade für zu Fragen des Sozialen und der Gesundheit im Sport und durch Sport und wurde dann irgendwann Direktor und dann hauptamtlicher Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, bevor ich dann jetzt an der Deutschen Sporthochschule Köln als Rektor angefangen habe.
Ja, das sind schon mal viele Titel und viel erlebt. Und da interessiert mich einfach auch, weil es ja ein Bereich ist, der mich eben auch sehr interessiert, weil ich studiere ja den Master Sozialwissenschaften des Sports in Frankfurt. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich wirklich auf diese sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Aspekte des Sports spezialisiert haben? Weil ich habe auch im Bachelor Sportwissenschaften studiert und für mich war es dann eher nicht so die Option, in den sportmedizinischen Bereich oder Trainings- oder bewegungswissenschaftlichen Bereich zu gehen. Wahrscheinlich auch, weil sie ja eben dann auch durch die Psychologie einfach nochmal einen anderen Blick bekommen haben und das einfach auch mit dem Sport kombiniert haben, oder?
Ja, also für mich war eigentlich das sportwissenschaftliche Studium das mir am meisten gegeben hat. Und ich habe mich eigentlich für alle Felder der Sportwissenschaft interessiert. Also habe mich auch für die Sportmedizin interessiert, auch für die Biomechanik, auch für die Bewegungswissenschaft, Sportpsychologie. Aber ich habe, als ich mein Diplom gemacht habe, die Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich über das Körperbild von älteren Männern geschrieben. Da gab es relativ wenig, also wenige Arbeiten, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie nehmen eigentlich ältere Männer ihr Bild vom eigenen Körper wahr? Also wie sehen die sich, welches Verhältnis haben die zu ihrem eigenen Körper? Da gab es ein paar Studien bei Frauen, es gab vor allem Studien bei jüngeren Menschen, und das war ein Thema, das eigentlich aus der Psychologie kam. Und ich habe es eigentlich auch aus der Motivation gemacht, dann in der Psychologie so was Ähnliches zu machen als Diplomarbeit. Aber dann nach den Prüfungen wurde ich von meinem späteren Doktorvater und Habilitationsvater angesprochen, ob ich nicht bei ihm promovieren möchte. Das war im Grunde ein Zufall, was aber gut gepasst hat, denn er hat damals, ja, eigentlich hat er gefragt, ob ich sein Buch lesen würde. Und sein Buch hatte über 400 Seiten und ich hätte ja eine Woche Zeit, wenn ich ihn in der Prüfung habe. Und dann war es aber so, dass ich die anderen abgehört habe über dieses Buch. Und ich fand das Buch sehr, sehr interessant. Und deshalb kannte ich es schon. Das war dann irgendwie der Einstieg in diesen Bereich. Und wie gesagt, ich finde die Soziologie unheimlich interessant. Ich fand zu der Zeit dann auch, dass die Soziologie über das hinausgeht, was die Psychologie jetzt erforscht hat. Die Psychologie fokussiert sich natürlich auf die Person. In der Sozialpsychologie schaut man dann außenrum, wie beeinflusst Umwelt letztendlich das Denken und so weiter, das Handeln. Aber eigentlich hat mich noch mehr interessiert, also das Breitere. Wie funktioniert Gesellschaft? Wie funktionieren Sozialzusammenhänge? Und da fand ich die Soziologie interessanter mit Blick auf die Theorien, die es da gibt. Und es gibt natürlich einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel den sozialen Konflikt anschaue aus der psychologischen Perspektive, dann fallen mir andere Dinge auf, als wenn es aus der soziologischen Perspektive anschaue. Und ich fand den Gedanken sehr interessant, dass soziale Ordnungen quasi überindividuell wirken. Das heißt, dass die Ordnung erzeugen quasi über der individuellen Handlungsmotivation oder über der individuellen Handlungsvolition. Und das fand ich außerordentlich interessant. Und dann habe ich mich da eigentlich auch gut aufgehoben gefühlt. Aber ich habe gleichzeitig immer, wahrscheinlich auch aufgrund des Hintergrunds in der alten Psychologie, weiterhin auch noch psychologische Themen bearbeitet. Das heißt, obwohl ich dann irgendwann auch eine Professur für Sportsoziologie hatte oder primär den Fokus auf sozialwissenschaftliche und gesundheitswissenschaftliche Fragen, ich diesen psychologischen Bereich immer noch mit bespielt und habe da auch eigentlich recht viel publiziert in diesem Bereich, obwohl ich in der Regel als Sportsoziologe wahrgenommen wurde. Also, und das finde ich das Tolle an der Sportwissenschaft. Die Sportwissenschaft bietet uns die Möglichkeit, in Felder reinzugehen, also in unterschiedlichste Felder reinzugehen, was in anderen Fächern gar nicht möglich ist. Also da ist die Perspektive viel enger. Und wir sehen wirklich von der Biomechanik, die dann wirklich Physik ist oder Mathematik, bis zur Erziehungswissenschaft oder zur Sportphilosophie, die sich dann auch wiederum an den Mutterwissenschaften orientieren, eine extrem breite Palette von Fragestellungen, von methodologischen Zugängen, von Theoriekonzepten und so weiter. Und das finde ich klasse. Also beispiellos.
Kann
Also
ich,
ich bin immer noch ein Fan davon.
ja, schön. Ja, kann ich nur zustimmen. Und das war zum Beispiel jetzt auch im Rückblick auf meinen Bachelor in Mainz für Sport und Sportwissenschaften ganz schön, weil das eben so interdisziplinär war in Mainz. Da wurden eben nicht alle Aspekte des Sports oder der Sportwissenschaft abgedeckt und man konnte sich dann im Bachelorstudium eben so eine, ja, Richtung aussuchen, die einem am besten gefällt. Das waren bei mir eben dann die Sozialwissenschaften. Ich weiß, es ist in Köln nicht so. Ich habe mich ja auch umgeguckt in Köln. Da ist es ja eher schon im Bachelor schon ein bisschen mehr spezialisiert. Deswegen, auch wegen der Regionalität, war das für mich ein Vorteil für Mainz dann. Jetzt auch, aber im Rückblick eben, weil es so schön interdisziplinär war. Und deswegen ist es vielleicht, ich weiß es nicht, für den einen oder anderen, trotz der renommierten Lage von Köln oder der Deutschen Sporthochschule, vielleicht sogar ein Aspekt, wenn wir jetzt darüber sprechen, gerade nicht vielleicht in den Bachelor nach Köln zu gehen. Ich weiß es nicht. Also Sie kennen sich ja jetzt damit aus,
Ja,
wahrscheinlich.
also wir sprechen im Moment genau auch über dieses Problem, weil, wie gesagt, ich selber bin ein sehr großer Fan von einer Generalistenausbildung in der Sportwissenschaft, also einer sehr breiten Ausbildung. Ich bin auch der Meinung, dass die Sportpraxis wissenschaftlich fundiert, weiterhin einen Platz im sportwissenschaftlichen Studium haben soll.
Absolut.
International ist das häufig überhaupt nicht der Fall, aber was wir ja können, ist, wir gucken auf Sportpraxis in einer ganz anderen Art, als beispielsweise Übungsleiterinnen und Übungsleiter machen. Wenn wir Sportpraxis unterrichten, wenn wir Sportpraxis anschauen, versuchen wir ja immer, die sportwissenschaftlichen Subdisziplinen auf das Phänomen der Sportpraxis zu übertragen. Das heißt, wir machen Bewegungsanalysen, wir schauen, was passiert mit ängstlichen Menschen. Wir versuchen zu schauen, ist die Motivation, eine bestimmte Bewegung zu machen. Wann schaltet Motivation auf Volition um? Was sind Entscheidungspatterns, also Entscheidungsmuster? Wie funktioniert Entscheidung unter Zeitdruck und so weiter? Das heißt, wir haben die ganzen Perspektiven, können wir auf die Praxis übertragen. Und auch das ist beispiellos. Und international fand ich das immer schade, wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hatte, dass sie genau das nicht in die sportwissenschaftliche Ausbildung integriert haben. Allerhöchstens jetzt in die Lehramtsausbildung, aber in Fächer, wir machen das ja sogar bei Sportmanagement oder bei Sportjournalismus, dass man das tatsächlich auch machen muss. Aber und deswegen verstehe ich auch Ihren Einwand, die Struktur in Köln auf der Ebene der Bachelor-Studiengänge ist schon sehr, sehr stark verzweigt. Also schon, was ja eigentlich hier erwartet man ja unten in eher breiten Studiengang und weiter oben eine weitere Ausdifferenzierung. Das ist für viele Leute spannend, weil sie sagen, okay, ich möchte Sportmanagement oder sowas machen. Also ich möchte mich eigentlich von Anfang an spezialisieren.
Ja.
Aber wir werden auch, und da reden wir gerade ganz viel darüber, ein Studienangebot machen, das genau diese Breite realisiert, als dass wir diesen klassischen sportwissenschaftlichen Studiengang halt auch wieder auf der Bachelor-Ebene anbieten. Das wäre dann für Sie dann wiederum was Passendes gewesen. Und ich denke,
Absolut.
Köln muss das auch machen, weil Köln ist halt schon ein Standort, der auch für die deutsche Sportwissenschaft extrem wichtig ist. Einfach, das ist die größte Sportuniversität in Europa,
Ja.
zu den weltweit führenden sportwissenschaftlichen Einrichtungen. Und dann denke ich, hat man auch fast schon die Verpflichtung, so eine Perspektive auch auf der Bachelor-Ebene schon mit anzubieten.
Absolut, weil so zu meinem persönlichen Rückblick, ich bin jetzt 23 Jahre alt und mit 20 Jahren in Bachelorstudium reinzugehen, ist man ja von der Persönlichkeit auch vielleicht noch nicht so weiterentwickelt und man weiß genau, in welche Richtung man gehen möchte. Und bei mir war es mit 20, weil man noch mehr große Liebe zum Fußball hatte und ja, da einfach auch die Idee hatte, okay, Sportmanagement wäre was für mich. Und es wäre in Köln die Möglichkeit gewesen, eben Köln oder Mainz. Ich habe mich dann für Mainz entschieden. Was nochmal schön, eben alles eben interdisziplinär mitzubekommen, weil ich jetzt nämlich noch mehr weiß, mir machen eher die sozialwissenschaftlichen Themen einfach mehr Spaß durch diese 3 Jahre Bachelorstudium, um jetzt dann halt in die Richtung nach Frankfurt zu gehen, der einzige Sozialwissenschaften des Sportstudiengang auch im Dachbereich. In Mainz gab es das leider nicht in der Form, deswegen Frankfurt. Und das war einfach schön für mich als Entwicklung, nochmal diese 3 Jahre Allgemeinbildung der Sportwissenschaft zu haben, um jetzt eben mich zu spezialisieren im sozialwissenschaftlichen Bereich, so als eine Stichprobe, die dazu Rückmeldung geben kann. Und bevor wir jetzt aber nochmal zu Ihnen kommen, ein kleines Spiel, einfach um nochmal das Eis zu brechen, wie man so schön sagt. Entweder-oder-Spiel, macht man ja in Podcasts immer ganz kurz gerne. Persönliche Frage, Krafttraining oder Ausdauersport?
Das
Vereinssport oder individuell?
individuell
Frühsport oder Abendtraining?
Frühsport.
Smartwatch für jede Aktivität oder gar nichts?
Gar nichts.
Mit Musik trainieren oder ohne?
Je nachdem, ob ich mit meiner Frau zusammen Sport mache oder alleine. Alleine mit Musik, ansonsten.
Sehr gut, das war's auch schon. Und ich hätte tatsächlich Kraftsport und Ausdauersport genauso beantwortet, weil da gehen wir auch nochmal drauf ein. Beides ist eben für die
Genau.
Fitness allgemein super
Genau.
wichtig. Und da sprechen wir nochmal später drüber, wenn es um die sozialen und gesundheitswissenschaftlichen Aspekte geht. Kurzer Exkurs aber nochmal zur Sportsoziologie, was wir auch schon erwähnt haben. Wir haben gestern im Seminar Sportsoziologie mit Professor Guguza Ihren Text gelesen, Was ist Sportsoziologie? Ich kann sich noch ein bisschen daran erinnern. Dazu eine Frage. Wir haben dann mehrere Fragen besprochen, aber eine Frage, die mir dann nochmal hängen geblieben ist und die wir auch ein bisschen länger diskutiert haben, ist, wie lassen sich denn diese drei Grundfragen der Sportsoziologie, also erstens, wie wirkt die Gesellschaft auf den Sport? Zweitens, wie wirkt der Sport auf die Gesellschaft? Und drittens, also welche spezifischen oder binnenspezifischen Strukturen und Handlungslogiken gibt es. Das sind die drei Grundfragen. Eben auf diese drei Ebenen, Makro-, Meso- und Mikroebene zuordnen.
Ja, also auf der Makroebene ist natürlich Sport. Wir haben also, manche verwenden den Kulturbegriff. Also wir in der sogenannten westlichen Arbeitsleistungsgesellschaft ist natürlich der klassische Bezug zum Sport da. Das heißt, das Prinzip des sich gegenseitig Überbietens, der Wettbewerb ist natürlich omnipräsent. Auch als gesellschaftlich quasi ja, überordnende Wertgröße. Dann, wenn man das jetzt runterbricht, dann ist natürlich jetzt, heute wäre jetzt auf der Ebene der Person die Frage, wie weit wirkt der Sport tatsächlich noch in seiner ursprünglichen Form als Wettkampfsport auf letztendlich Leistungsmotivation von Einzelnen? Dann könnte man umgekehrt zum Beispiel sagen, wenn man sagt, okay, diese Diskussion gab es ja jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft, dass Fußballer gesagt haben, die heutige quasi Generation Z ist nicht mehr so leistungsbereit. Dann, wenn das so wäre, wobei ich der Meinung bin, und ich habe da relativ viel in den letzten Jahren dazu geforscht, dass man das differenzierter sehen muss, wenn das so wäre, dann müsste man, könnte man ja die Frage stellen, wie wirkt Gesellschaft auf den Sport, dass sie genau im Sport eben das dann erzeugt, dass letztendlich diese Leistungserbringung nicht mehr so relevant ist. Das heißt beispielsweise, dass wir YouTuber haben wie Mr. Beast oder so, die dann Dinge machen, die so einfach aussehen, was sie faktisch nicht sind, aber einfach aussehen, wie zum Beispiel der Farbe an der Wand beim Trocknen zuzuschauen oder 100.000 Mal hintereinander PewDiePie zu sagen. Und denkt natürlich jeder, oh, der verdient im Jahr 100 Millionen Dollar damit. Das kann ich auch. Und deswegen, ich brauche mich nicht mehr so quälen, wie ich das beispielsweise sonst im Turnen, in der
Spannend.
Leichtathletik und so machen muss, wo ich dann so viele langweilige Dinge machen muss. Das war jetzt
Ja.
umgekehrt. Also wie wirkt Gesellschaft auf den Sport, dass letztendlich auf der Mikroebene, dass Menschen, die hier handeln, aufgrund ihrer, sagen wir mal, persönlichen Interpretation gesellschaftlicher Werte vielleicht nicht mehr so handeln, wie es der Sport dann bräuchte und der Sport sich dann auch entsprechend umändert und so weiter. Das heißt, ich kann letztendlich alle diese Fragen, wenn ich jetzt Fragen aus der Praxis des Sports nehme, auf unterschiedliche Abstraktionsebenen oder auf unterschiedliche Levels der Gesellschaft dann übertragen. Genau. Und
Das
das
war
war
so,
die Idee, ja.
genau, weil man hat beim ersten Lesen war so die Idee, okay, man kann das irgendwie nur, also eine Grundfrage nur einer Ebene zuordnen, aber beim zweiten
Genau.
Lesen war das eben, dass man wirklich alle Grundfragen auf alle Ebenen
Genau.
einordnen kann
Und da
und
ist jedes, die Frage
genau.
dann halt jedes Mal anders aus. Und das ist ja das Schöne an der Soziologie. Die Soziologie beschäftigt sich eben nicht nur mit makrosoziologischen Fragen, wie Gesellschaft funktioniert, wie es sich verändert, sondern eben auch mit Fragen auf der Mikrostruktur, wenn es zum Beispiel um Rollen geht oder so. Also ändert sich letztendlich meine Rolle als Athletin oder als Athlet in der Welt, die eigentlich gar nicht mehr so geschlechtsmäßig binär differenziert ist, sondern deutlich differenzierter ist auf der Ebene der Genderkonstruktion. Gleichzeitig aber im Sport von mir erwartet wird, mich binär zuzuordnen.
Ja.
Und umgekehrt auf der Organisationsebene würde die gleiche Frage, dass sich dann vielleicht darum drehen, können sich Organisationen das auf Dauer leisten, letztendlich an starren binären Konstruktionen festzuhalten mit dem Argument letztendlich der Fairness, weil möglicherweise Kommunikation in der Gesellschaft über Genderrollen eben nicht mehr zwingend binär ist und damit die Fairness dann auch nicht gegenüber diesen Menschen, die es eben nicht binär sehen, gegeben wäre. Also das sind alles Fragen, die man dann untersuchen könnte und sehen dann auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich aus.
Das war nochmal gut nachzufragen und zu wissen, weil am Anfang gab es da ein bisschen Verwirrung, aber ich glaube, man kommt immer noch mal mehr rein, wenn man sich mehr mit diesen Themen beschäftigt, weil, wie gesagt, im Bachelor war es bei mir eher allgemein und wenn man sich jetzt noch mal ein bisschen spezifischer mit beschäftigt, dann dauert es immer ein bisschen, aber ich habe auch da die Motivation, dass es da noch mal tiefer reingeht in das Thema und da freue ich mich auch, das zu machen. Aber eine Frage kam mir persönlich noch auf und das ist ein bisschen allgemeiner, jetzt in Bezug zum Sportbegriff. Und zwar, warum wird denn im deutschsprachigen Raum immer noch dieser weite Sportbegriff verwendet? Also nicht wie im Englischen auch zwischen Aktivität, Sport, also eben Wettkampf und Leistungssteigerung und auch den Übungen unterschieden?
Also es weicht sich im Deutschen schon ein bisschen auf, also durch die Medikalisierung von Bewegung, dass körperliche Aktivität dann ein Gegenstand wird der medizinischen Forschung, insbesondere vor dem Hintergrund des Risikofaktorenmodells, also ein Instrument der Prävention, versuchen es Mediziner ja quasi ihrem Handlungsbereich unterzuordnen, das Thema. Und dann werden 10.000 Schritte verschrieben oder irgend sowas oder genau 150 Minuten pro Woche oder so moderate körperliche Aktivität dreimal die Woche. Das ist dann wie eine Tablette, die man einwirft. Da wird dann natürlich der Begriff des Sports gar nicht verwendet, sondern gerade in dieser Diskussion passiert es einem sogar häufig, wenn man den Sportbegriff verwendet, dass der dann klassisch enger gefasst wird, also als Wettkampfsport, wo dann gesagt wird, ja, da spielen ja gesundheitsbezogene Fragen überhaupt keine Rolle. Dennoch, dass es in der Gesamtgesellschaft so ist, dass Sport so breit verstanden wird, bis hin, dass man Herzsport sagt, also für im Grunde eine Rehabilitation nach einem kardiovaskulären Ereignis. Liegt wahrscheinlich daran, dass wie der Sport in Deutschland organisiert ist. Also der Sport in Deutschland ist ja so organisiert, dass er letztendlich jede Art der Bewegung umschließt in den Sportorganisationen, weil die früher doch keine anderen Organisationen angeboten wurden. Ich meine, im 18. Jahrhundert bei den Philanthropen, die haben natürlich Sport, Bewegung, körperliche Aktivität in die Erziehung mit integriert. Und das war natürlich ab seitdem es Schulsport gibt, war das auch immer der Fall. Damals hieß es aber dann noch Leibesübungen oder Leibeserziehung. Irgendwann aber wurde dieser gesamte Bereich überformt durch eine große Sportbewegung, die letztendlich dann auch außerschulisch dafür gesorgt hat, dass Anlagen, die man dazu braucht, bereitstehen, dass Kurse angeboten werden, haben das Übungsleitersystem organisiert. Und damit ist der immer größer geworden, dieser Bereich des organisierten Sports, und hat dann quasi diese Versportlichung der körperlichen Betätigung, also in Bezug auf die Verwendung des Begriffs, dann auch nachhaltig stabilisiert. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und das ist tatsächlich verwirrend für viele Leute aus Amerika, die zu uns kommen und wir reden dann über Sport und sprechen dann, sagen zum Beispiel, ja, meine Mutter geht heute Abend zum Sport. Sie macht dann Gymnastik gegen ihre Rückenschmerzen oder so.
Ja, ne, spannend. Das war auch nochmal ganz gut, diesen Unterschied da nochmal zu sehen. Und da sieht man auch, dass es überall auf der Welt eben Sport anders definiert wird und individuell von jedem Menschen sogar individualisiert wird und individuell definiert wird. Und zu sehen, okay, jeder Mensch hat eine andere Perspektive auf den Sport. Und deswegen ist es ja in der Sportwissenschaft immer noch so schwer, Sport überhaupt in einer klaren Definition setzen zu können.
Ja,
Und
aber ich meine, hier sind es natürlich wird unterschieden von sogenannten Nominaldefinitionen und Realdefinitionen.
ja.
Das heißt, dass man empirisch natürlich fragen könnte, was verstehen Menschen unter Sport? Und dann nehmen wir alles rein, was von Menschen unter Sport verstanden wird, und sagen, all das gehört zum Sport. Während Nominaldefinitionen hat man beispielsweise eine Definition des Deutschen Olympischen Sportbunds, die dann Sport ganz explizit definieren für die Mitgliedsorganisationen, die dann dabei sind. Wobei das dann, sieht man ja dann bei Schach oder so, auch schwierig wird. Wobei das ist dann halt zu erklären, dass Schach ein Gründungsverband war und dann halt
Schachsport, genau.
gesagt
E-Sport, das sind alles so
so.
Grenzbereiche.
Genau.
Genau. Thema gesellschaftlicher Wandel, wo Sie sich auch ja, mit beschäftigen, primär und eben diese Auswirkungen auf Sport, Körper und Gesundheit. Da habe ich mir jetzt auch ein paar Fragen runtergeschrieben, einfach um auch allgemein das Thema nochmal ein bisschen reinzufragen und zu beantworten und zu überlegen, okay, was bedeutet denn Gesundheit heutzutage überhaupt? Was bedeutet Sport im allgemeinen Kontext, gesellschaftlichen Kontext überhaupt? Und wie würden Sie denn da diesen aktuellen gesellschaftlichen Wandel beschreiben? Und welche Faktoren halten Sie denn da für diese einflussreichsten auch für eben Sport und Gesundheit?
Also im Moment, ich glaube, die einflussreichsten im Moment sind Individualisierung und Digitalisierung der Gesellschaft. Das heißt, Individualisierung, das kann man eigentlich über die letzten fast 60 Jahre beobachten, dass sich Erziehungsformen, auch Erziehungsparadigmen verändert haben. Das heißt, es wurde immer mehr versucht, um quasi das Beste im Menschen herauszubilden und allen Menschen die Chance auf eine optimale Erziehung zu geben und optimale Bildung zu geben, versucht, Erziehung immer mehr zu individualisieren, als auf die Bedürfnisse, Bedarfe von Einzelpersonen auszurichten. Das heißt, und das ist insofern nachvollziehbar, wenn was jetzt zum Beispiel Ulrich Beck mit Fahrstuhleffekt beschrieben hat, dass letztendlich in den 1980er Jahren sich Prozesse entwickelt haben, die es eben auch nicht mehr, die Gesellschaft nicht mehr so und die zu Veränderungen geführt haben, dass Gesellschaft eben nicht mehr nach Klassen unterschieden waren, die relativ oder Schichten, die relativ undurchlässig waren. Das heißt, ich komme halt jetzt, Sohn eines Landwirts auf die Welt und war zwingend auch Landwirt, sondern dass letztendlich Maßnahmen im Bereich der Bildung auch dazu geführt haben, dass soziale Barrieren durchlässiger werden. Und das hat natürlich dann, das funktioniert ja eigentlich darüber, dass man mehr auf das Individuum fokussiert hat. Und im Grunde kann man über die letzten 50 Jahre so eine Pädagogisierungsdynamik beobachten. Das heißt, immer mehr Bereiche des Lebens wurden immer mehr pädagogisiert. Das heißt, zum Beispiel das Spiel auf der Straße ist zunehmend verschwunden. Spiel hat sich eigentlich von einem freien Spiel, das rein Zeitvertreibs oder so, hin entwickelt zu einem pädagogischen Medium. Das heißt, dass Spiel eigentlich dazu eingesetzt wird, um letztendlich bestimmte Erziehungsziele oder Bildungsziele zu erreichen. Gleichzeitig ist natürlich diese stärkere Fokussierung auf das einzelne Kind hat dazu geführt, dass man risikostärker absichert. Das heißt, man lässt Kinder nicht mehr einfach so raus auf den Baum klettern oder über die Straße laufen, weil man Angst hat, es könnte ihnen was passieren, und dieses Risiko soll reduziert werden. Was natürlich dann wiederum dazu führt, dass die Eltern als sogenannte Helikoptereltern immer mehr dann über den einzelnen Kindern schweben, was ebenso wieder dazu beiträgt, dass das Spiel auf der Straße verschwindet. Gleichzeitig werden letztendlich Erziehungs- und Bildungsareale immer mehr verinselt. Also wir sehen den Prozess auch schon seit den 1980er Jahren, dass letztendlich die Teile der Lebenswelten von Kindern nicht mehr direkt miteinander verbunden sind, sondern es gibt die Insel Sportverein, Musikunterricht, Schule, und dieses Abkapseln dieser einzelnen Inseln voneinander führt dazu, dass die Abhängigkeit von Eltern, die einen quasi von meinen Bereich zum anderen bringen, immer größer wird. Das heißt, auch hier steigt die Abhängigkeit von Erwachsenen. Und dadurch, dass es immer weniger Kinder gibt im Vergleich zu den Erwachsenen, ist natürlich dann auch die Aufmerksamkeit der Eltern und der Erwachsenen auf das Kind noch stärker als das der Individualisierungsaspekt. Auf der anderen Seite Digitalisierungsaspekt, also wir erleben natürlich, dass unsere Gesellschaft zunehmend, dass viele Prozesse digitalisiert werden, und eine ganz große Rolle spielt dann natürlich letztendlich spielen mobile Medien, und wir haben ein iPhone, gibt es genau seit 2007, und seither hat sich eine wahnsinnige Dynamik entwickelt. Das heißt, heute ist ein großer Prozentsatz der Zeit, der Kommunikationszeit von Heranwachsenden läuft, eben nicht mehr über eine Face-to-Face-Kommunikation, sondern es sind digitale Medien zwischengeschaltet. Also mobile Medien inzwischen wie das Handy, oder wir sprechen jetzt über Zoom.
Genau.
Und da diese Kommunikations, sagen wir mal, Settings, die sind natürlich anders als die normale Face-to-Face-Kommunikation. Wir sehen nicht alles. Wir sehen zum Beispiel nur schlecht Körpersprache. Wir können uns nicht die Hand geben. Wir können jetzt nicht irgendwie rumlaufen, sondern wir sind dann an einen Bereich gebunden. Wenn wir es nur über Audio machen, dann sehen wir gar nichts. Das ist wie früher das Telefon. Dazu kommt, dass letztendlich wir dann auch Nachrichten beispielsweise bei WhatsApp draufsprechen, und wir hören sie an, wann wir wollen, und wir geben eine Antwort, wann wir wollen. Also anders als bei der Face-to-Face-Kommunikation, wo wir immer unmittelbar reagieren müssen, ansonsten ist es unhöflich und die Kommunikation geht nicht weiter, können wir da individuell unsere Zeit strukturieren. Und das heißt, hier wirken dann Individualisierung und Digitalisierung miteinander zusammen. Und diese Veränderungen sind gar nicht so stark sichtbar, außer dass man jetzt nicht mehr Kinder auf der Straße spielen sieht, aber es sind nicht so sichtbar, sondern sie laufen im Grunde unter einer Oberfläche ab, aber sie haben einen massiven gesellschaftlichen Effekt.
Sie sind von außen nicht sichtbar, sondern sie wirken sich vor allem auf die Identität der Menschen, glaube ich, einfach aus, auf das
Ja, genau,
Innenleben.
aber auch auf was die Formen der Kommunikation, die Form des Zusammenseins. Wir haben plötzlich eine zweite Ebene, virtuelle Ebene, die genauso Realität ist wie die sogenannte analoge Ebene oder so, also die reale Ebene, die Welt 1, in der wir uns berühren können, direkt sehen. Aber und die Welt ist aber für uns genauso wichtig. Und für manche spielt sie sogar noch eine größere Rolle als die Welt 1.
Ja, also würden Sie dazu sagen, dass das Nonverbale unwichtiger wird in Zukunft, oder einfach weniger betrachtet wird?
Nee, es wird halt anders. Also wenn wir digitale Kommunikation oder Kommunikation über Smartphones, beispielsweise iPhones sehen, dann nutzen wir natürlich Emojis oder so, oder wir nutzen Abkürzungen oder so. Das
Ja.
heißt, das ist nicht zwingend immer nonverbal, aber es ist schon, also die verbale Kommunikation steht im Vordergrund. Es
Ja.
gibt dann Dinge, die im Grunde Zeichen sind, die wir dann dazu nutzen oder so, oder Abkürzungen, die wir dazu nutzen. Aber die nonverbale Kommunikation ist zumindest reduziert. Das heißt, wenn wir eben nicht mehr für ein Gespräch über WhatsApp, für eine Unterhaltung über WhatsApp brauchen wir keine Körpersprache. Auch über Zoom sehen wir nur wenn es geht, vielleicht den Oberkörper.
Ja.
Wenn überhaupt, aber wir sehen vielleicht jemand ein bisschen rumfuchteln, aber nicht viel mehr. Wir sehen nicht, wie die sitzen, wir sehen nicht, was die alles anhaben und so weiter. Also viele Dinge, wie man sich nach außen präsentiert, die haben zumindest für das Setting an Wichtigkeit verloren.
Ja,
Da sind viele
absolut.
andere Dinge relevant.
Ja, weil ich kenne es ja aus eigener persönlicher Perspektive eben mit gehörlosen Eltern, dass vor allem bei Gehörlosen diese Mimik und Gestik vor allem super wichtig ist in der Kommunikation. Und aber das ist halt mein individueller Blick auf die Welt, sage ich mal. Mein soziologisches Umfeld, wie ich aufgewachsen bin, so ist halt meine Perspektive. Und wenn wir jetzt aber, wir sprechen ja von der allgemeinen Gesellschaft, von der Veränderung. Und da sieht man halt, okay, individuelle Perspektiven können anders sein als im Prinzip das, was allgemein vielleicht auch in welche Richtung das auch geht. Also für mich ist eben Mimik und Gestik viel, viel wichtiger, vielleicht auch als das Verbale für jemand anderen, der mit ge nicht gehörlosen Eltern aufgewachsen ist. Und das sind
Aber ich
so
glaube,
diese.
dass da für die Gehörlosen-Community es sich verändert, weil eben auch mehr als früher dann gerade über iPhones und so weiter läuft.
Ja, das ging auch. Also du hast jetzt auf FaceTime zum
Ja.
Beispiel, wenn wir jetzt von iPhones sprechen, war ein super Tool, um eben auch nicht den Anruf nur tätigen zu können, was ja dann nicht geht, sondern auch sich
Ja.
zu sehen. Und das war ein super Tool auf jeden Fall, das durch die Digitalisierung einen Vorteil geboten hat.
Ja.
Aber es gibt auch super viele Nachteile, die durch die Digitalisierung entstanden sind. Dieser Einfluss von Social Media, was ich auch oft spreche. Wir sind ja jetzt hier beim Sport Seele Podcast und da geht es halt eben auch um die ja, seelische oder körperliche oder mentale Gesundheit im insgesamt. Und da wirkt sich eben Social Media, in vielen Studien auch belegt, sehr schlecht auf die mentale Gesundheit aus. Eben diese Dopaminabhängigkeit durch das Scrollen immer nur auf verschiedenen sozialen Netzwerken. Und das wirkt sich dann letztendlich nicht nur auf die psychische, sondern auf die körperliche Gesundheit auch aus. Und deswegen ist es mir einfach so wichtig, immer mitzugeben, wieder mehr auf den Körper zu hören, wieder mehr rauszugehen und in meinem Kontext auch einfach wieder mehr Verbindung zur Natur zu haben, weil das für mich ein super wichtiger Punkt ist, um auch wirklich mehr sich in der Persönlichkeit spüren zu können und einfach rauszugehen, sich zu bewegen. Nicht unbedingt Sport machen zu müssen mit einem Leistungsaspekt, nicht mehr schneller, höher weiterzugehen und zu schauen, ich will immer mehr, ich will die schnellere Bestzeit beim Marathon. Nein, einfach rauszugehen, sich zu bewegen und wieder sich mehr zu spüren und ja, diesen Trend der Dopaminabhängigkeit entgegenzuwirken. Das ist einfach so ein wichtiger Aspekt, den ich hier auch teilen möchte und der mir super wichtig ist. Ja.
Ja, ich meine, da Sport ist natürlich, da hat Karl Bette ja einiges dazu geschrieben, den werden Sie wahrscheinlich auch von ihm lesen. Das ist ja eine dieser klassischen Leistungen von Sport und Bewegung. Das heißt, dass es Menschen ermöglicht, letztendlich sowas wieder wie einen Bezug zum eigenen Körper zu finden und den auch zu leben. Und das ist natürlich jetzt heute, ein paar Jahrzehnte nachdem Karl Bette das zum ersten Mal geschrieben hat, wichtiger denn je, denn unsere Gesellschaft ist in vielen Kontexten noch körperloser, als sie jemals zuvor war.
Ja, eben durch
Ja.
das Social Media, weil man nur noch im eigenen Raum sitzt, nur noch die Perspektive zum eigenen Handy hat und nicht mehr eben in der Straßenbahn sieht man es jeden Tag. Du sitzt halt nur am Handy.
Es ist
Genau,
zweidimensional,
ja.
ohne Bilder, oder es ist mit statischen Bildern. Und
Genau.
die Geschwindigkeit ist natürlich viel, viel schneller geworden. Das
Das
ist
auch.
auch für Menschen, die jetzt schon älter sind, die das sehr bemängeln. Vielleicht auch eins der Punkte, der am meisten stört, die Schnelligkeit, dass man vielleicht bei der Schnelligkeit gar nicht mehr mitkommt. Denn mittlerweile benutzen meine Mama, die 89 ist, benutzt Handys. Also das ist nicht mehr eine Sache, die alleine Heranwachsende machen. Die sogenannten Babyboomer, die häufig verwechselt werden mit den amerikanischen Babyboomern. Also die amerikanischen Babyboomer sind älter als die deutschen Babyboomer. Da gab es früher diesen Babyboom. Und die deutschen Babyboomer sind die, die mit Hausmusik aufgewachsen sind, mit Hip-Hop und so. Ist, die haben natürlich dann auch alles gemacht. Entsprechend haben die kein Problem, sich an die Handys anzupassen. Aber trotzdem gibt es noch einen gewissen Unterschied zu der Generation, die jetzt unter 20 ist, weil die kannte nie ein Leben ohne
Das ist
Handy.
es,
Und
ja.
die ist auch viel mehr gewohnt, hat so wahrscheinlich auch schon. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine biopsychosoziale Dynamik, dass sie viel mehr es schaffen, dann unterschiedliche Dinge zur gleichen Zeit zu machen, viel schneller zu scrollen, viel mehr Informationen zur gleichen Zeit aufzunehmen, die dann halt zwangsläufig nicht so tief gehen, wie beispielsweise, wenn sie jetzt sich lange Zeit lassen, um ein Buch zu lesen. Das ist natürlich anders, als wenn sie irgendwelche TikTok-Videos oder auf Instagram Sachen dann ständig ändern.
Ich merke das selbst. Ich merke das selbst auch in meiner Wahrnehmung. Ich bin ja 23 und habe noch diese Zeit ohne Handy in der Jugend erlebt. Auch wie Sie gesagt haben, mit draußen einfach mal irgendwie auf den Bolzplatz kicken. Das hatte ich noch und ich merke aber auch den Wandel eben genau zu diesem Handy hier, was ich gerade hier reinhalte, dass man viel mehr die Abhängigkeit, einfach auch wenn ich bewusst bin, dass das so ist, die Wahrnehmung habe, aber trotzdem es einfach so ist, dass man sich trotzdem mal erwischt. Auch es ist eine halbe Stunde vorbei. Ich bin jetzt hier am Handy einfach nur am Scrollen gewesen. Hatte aber eigentlich vorgehabt, ein Buch zu lesen. Und während des Buchlesens, klassischer Roman zum Beispiel, erwischt man sich, okay, ich spüre da irgendwie eine Ungeduld, wie Sie auch beschrieben haben,
Weil es zu langsam
weil es
geht.
zu langsam ist, genau. Und
Oder man
das ist
macht das
so.
parallel zur Netflix-Serie, die man guckt, die ja
Genau.
schon individualisiert ist, weil ich Netflix an- und ausschalten kann. Ich bin nicht mehr an die Strukturen des Fernsehprogramms.
Ja.
Ja, ich unterliege nicht mehr diesen Zwängen, sondern ich kann selber an- und ausschalten, ich kann Pause machen und so weiter. Und trotzdem machen viele Leute nebenher gucken, sind dann noch ins Handy. Das heißt, sie nehmen zwei Dinge auf einmal auf. Und das ist natürlich schon eine massive Veränderung von gesellschaftlicher Kommunikation, die sich eben auch auswirkt auf den Sport und
Ja.
auf die Bewegung. Also zu meinen, dass Bewegen natürlich dann als Kompensationsmittel noch und Sport und Bewegen als Kompensationsmittel noch viel wichtiger werden denn je. Also viel wichtiger. Das unterschätzt die Politik gerade wahnsinnig, dass wir eigentlich viel mehr Sport und Bewegen brauchen, und zwar in Schulen, wir brauchen sie in der Stadtmitte, wir brauchen sie für Ältere, denn wir haben überall diese Probleme. Wir haben eine demografische Alterung. Das heißt, wir müssen darauf schauen, dass die sogenannten Älteren so lange wie möglich gesund bleiben. Ansonsten können wir uns das überhaupt nicht leisten. Wir haben eben diese Digitalisierung von jugendlichen Lebenswelten, die dazu führen, dass es automatisch weniger Bewegung im Alltag gibt. Wir haben das Verschwinden des Spiels auf der Straße, dass ich darauf angewiesen bin als Kind, dass meine Eltern Playdates ausmachen oder so, was eigentlich eine deutlich größere Barriere hat, als wenn ich einfach nur rausgehe und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Riesengründe, weshalb eigentlich unsere Berufe, also der Beruf des Sportwissenschaftlers, der Sportwissenschaftlerin, wichtiger ist denn je. Denn wir müssen im Grunde eine Gegenwelt dazu schaffen, weil wir als Menschen immer noch, wenn wir gesund bleiben wollen und auch nicht nur biologisch, sondern auch psychisch und sozial gesund bleiben wollen, müssen wir uns mit anderen treffen, wir müssen andere berühren, wir müssen uns bewegen, wir müssen letztendlich auch uns anstrengen und so weiter. Und all diese Dinge, die werden nicht mehr ganz normal gegeben, weil viele Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens eben dann körperlos im engeren Sinne funktionieren.
Genau das, was Sie gesagt haben oder gerade schön zusammengefasst haben, ist hoffentlich auch eine Sache, die ich hier mit dem Podcast schaffe. Eben genau so eine Sensibilisierung und Offenheit genau für sowas zu schaffen, für dieses Thema. dass es einfach wieder viel wichtiger ist, in Bewegung zu kommen, mehr in Bewegung zu leben. Das heißt ja eben nicht nur, okay, ich bewege mich draußen, natürlich, sondern auch in Bewegung zu kommen im Sinne von weg von dem Einfluss von Social Media etc. und wieder mehr in Richtung zur Natur zu kommen, wie es in meinem Sinne oder Verständnis sehr gut ist,
Aber
das wieder
ja,
mehr zu schaffen. Ja.
das kann man auch übertragen auf soziale Integration. Also wenn Sie
Absolut.
sagen, wie bringen wir Menschen zusammen, das ist ja heute auch ein wichtiges Thema. Wenn wir beispielsweise die Diskussion über Menschen mit Fluchthintergrund, die ist ja immer sehr stark fokussiert auf entweder auf Kriminalität oder ökonomische Belastungen, lauter solche Dinge. Das heißt, es geht bei dieser Diskussion überhaupt gar nicht darum, wie bringen wir Menschen in soziale Netzwerke, in funktionierende soziale Netzwerke. Das müsste eigentlich eine entscheidende Frage sein. Also wie schaffen wir es, Menschen in Gesellschaft in funktionierende soziale Netzwerke einzubinden, damit sie die gleichen Chancen haben wie alle anderen, damit sie aber auch beispielsweise Freunde gewinnen, nicht nur in ihrem eigenen Milieu, sondern auch in Milieus der Aufnahmegesellschaft und letztendlich dann Weg finden, beispielsweise zu einem Musikverein oder zu einem Sportverein. Und das sind diese Settings, gerade Sport, und das zeigt auch Fußball. Fußball ist wahnsinnig sozial integrativ, obwohl es ein leistungsbezogener Bereich ist, obwohl natürlich dann die, die besser Fußball spielen können, eigentlich bessere Karten haben. Aber man kann Fußball so organisieren, dass Leute einfach zusammenspielen oder Volleyball oder solche Sachen, dass Leute zusammenspielen, dass es Spaß macht. Und über dieses Zusammenspielen, über das Bilden von Mannschaften kann man, also Teams, kann man Zugehörigkeit erzeugen, kann man Identifikation mit der Gruppe erzeugen. Und das sind im Grunde die entscheidenden Bedingungen für eine soziale Integration, insbesondere von Menschen, die jetzt fremd sind in einem bestimmten Land. Und dann natürlich dazu automatisch tendieren, dass sie sich eher dann mit Leuten aus ihrem eigenen Milieu dann zusammentun, weil das sind Leute, mit denen können sie sich besser unterhalten, die haben vielleicht einen ähnlichen Background. Aber genau das ist für eine Gesellschaft ja problematisch, wenn es dann zu einer starken Segregation von einzelnen Gruppen kommt. Und diese Gruppen zu integrieren, dazu brauchen wir Sachen wie Sport. Und auch hier wäre jetzt ein großes Argument, auch im Grunde in Appellen die Politik, fordert viel mehr sportliche Angebote zur sozialen Integration, auch zur Integration von Diversität, weil Sport ermöglicht es ja, letztendlich, wenn man zusammen Sport treibt und es funktioniert, das gemeinsame Sport treiben, ist es einem eigentlich egal, woher Menschen kommen. Man braucht nicht mal die Sprache richtig gut können, aber es ist letztendlich ein Ansporn, die Sprache zu lernen, dass ich über dieses sportliche Miteinander hinaus dann auch sonst in Kontakt mit Menschen komme. Und genau dieses Potenzial von Sport und Bewegung wird absolut unterschätzt, immer noch
Ja,
politisch.
dann.
Sonst, wenn es nicht so unterschätzt würde, würde man viel mehr darin investieren. In Schulen, man würde Schulen zu bewegten Schulen machen, man würde Pausenhöfe bewegt gestalten, man würde neben dem Sportunterricht als einem Bildungsfach, würde man Sportgelegenheiten schaffen, die man jeden Tag hat und so weiter und so fort. Und das ist leider nicht der Fall.
Ja, oder auch Vereine, da sieht man die Bedeutung von Vereinen einfach auch im Breitensport, vor allem nicht nur im Leistungssport. Man sieht in den Vereinen heutzutage, dass alles immer nur auf Leistungen getrimmt ist und es muss das Spiel gewonnen werden und es muss ein Sieg erlangt werden. Ich habe 18 Jahre lang auch selbst Fußball gespielt. Da war das einfach eben so klar. Man will irgendwo die sportliche Herausforderung haben und es macht auch irgendwo Spaß, aber da geht halt vielleicht einfach die Allgemeinheit irgendwo verloren, und dann hat jemand keine Lust mehr, im Sportverein dabei zu sein, weil es halt eben nur die Besten schaffen und viele verlieren dann die Lust, einfach auch an Sport und Bewegung.
Da gibt es Gott sei Dank jetzt auch Konzepte an Sportvereinen, als wenn Leute, vor allem, das sind überraschenderweise meistens Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, die dann beispielsweise als Geschäftsführende in Vereinen tätig sind, die dann sagen, okay, wir können das Fußball beispielsweise nutzen als ein Zusammenspiel für, wie der Walking-Fußball, als Walking-Fußball erfunden wurde, für Menschen in einem höheren Alter, vielleicht mit bestimmten chronisch degenerativen Erkrankungen. Oder wir inszenieren einfach andere bewegte Gemeinschaftsaktivitäten und so weiter. Aber da muss man natürlich über die klassischen Sportarten hinausdenken.
Absolut. Und wir haben jetzt viel von Integration geredet, auch wie der Sport eben körperlich und mental helfen kann. Mir wäre es aber nur wichtig, genau diese Frage zu stellen. Also inwiefern hat Sport denn auch eine gesellschaftliche Verantwortung, vor allem für diese Werte wie Fairness und Respekt auch zu fördern?
Ja, ich glaube, es gibt gar nicht viele Gesellschaftsbereiche, in denen Fairness und Respekt im Tun, im Spiel gelernt werden können. Und der Sport ist eigentlich fast der einzige Bereich. Und im Sport ist schon so, also deswegen ist auch schade, dass das Spiel auf der Straße verloren gegangen ist. Denn im Spiel auf der Straße, wenn Sie anfangen, Fußball zu spielen oder ein anderes Spiel auf der Straße spielen, sind ja in der Regel immer Bewegungsspiele. Dann
Ja.
müssen Sie natürlich, dann lernen Sie automatisch, Sie müssen mit anderen interagieren. Wenn Sie nicht mit anderen interagieren, wenn Sie zum Beispiel nicht umgehen können damit, dass man verlieren kann, beispielsweise. Und dann einfach das runterschlucken und dann weitermachen, dann spielen sie das nächste Mal halt mit niemand mehr. Deswegen werden sie sich halt zweimal überlegen, ob sie das jetzt nicht machen, ob sie das ignorieren. Und das ist ein ganz einfacher Punkt. Wenn sie merken, andere wissen mehr, beispielsweise die ihnen was beibringen, dann lernen sie im Sport, dass sie denen zuhören. Wenn sie denen nicht zuhören, dann lernen sie es nicht. Das lernen sie relativ schnell, dass es Menschen gibt, die Sachen einfach besser können und ihnen zeigen können, dass sie auch in diese Richtung gehen. Und das ist quasi auch so eine fundamentale Art von Respekt. Sie lernen im Sport, dass es Sinn macht, sogenannte assoziierende Handlungen auch neben den konkurrierenden Handlungen auszuüben. Das heißt, jemand die Hand zu geben, gerade wenn es keinen Schiedsrichter oder sowas gibt, weil man weiß, dass das sind quasi alles Zeichen, ich will dir nichts Böses, ich will zwar gewinnen, aber dir persönlich will ich nichts Böses. Und das sind alles Dinge, die man im Sport, im gerade Mannschaftssport lernen kann, die man aber dann, wenn es nicht mehr auf der Straße passiert, nicht mehr automatisch lernt. Das heißt, Schulen müssten das letztendlich versuchen sorry, mein Handy hat gerade geklingelt. Schulen müssten versuchen, das zu realisieren. Also das wäre eine Sache, weil Schulen sind im Grunde die Organisation, die alle Menschen erreichen.
So ist es nicht,
Das
ja.
heißt, weil es eben keine normale Erscheinung mehr ist, dass jeder das lernt in seiner Alltagswelt.
Ja, Sport ist auch so ein eigener Raum. Und trotzdem aber zieht man eben Werte und Handlungen aus dem Sportbereich in andere Lebensbereiche über, wie Sie gemeint haben, auch ich habe den Lehrer hier. Und ich habe auch Respekt vor dem Lehrer, aber ich kann ihn auch fragen, weil ich weiß, er hat Ahnung und er kann mir helfen. Als einfaches Beispiel. Das, was Sie gesagt haben, einfach auch Sport auf andere Werte und im Leben zu übertragen auf andere Bereiche. Und ich glaube, das haben wir, glaube ich, ganz gut schön zusammengefasst. Wir kommen auch jetzt zum Ende. Schönes Gespräch. Vielen Dank über den Sport allgemein, über ja, vielleicht auch sozial- und gesundheitswissenschaftliche Fragen, die mich vor allem auch interessieren. Schön, dass wir darüber gesprochen haben, dass Sie da waren. Zum Ende in das LinkedIn-Profil sowie auch der Wikipedia-Eintrag, egal, und alles weitere von Herrn Thiel ist in den Shownotes verlinkt. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr nochmal mehr von ihm erfahren wollt. Und an der Stelle danke nochmal für Ihre Zeit und Ihre Offenheit zu diesen Themen. Sie dürfen jetzt zum Abschluss auch eine Tradition hier in dem Podcast noch gerne ein paar motivierende Abschlussworte an die Zuhörer in Bezug vielleicht auf den Wert von Bewegung und auch Gemeinschaft in der heutigen Gesellschaft zu richten.
Ja, ich kann nur noch mal sagen, ich bin froh, dass ich Sportwissenschaft studiert habe und mich mit dem Thema auseinandersetze und bin sehr froh, dass ich eine sportwissenschaftliche Einrichtung dieser Größe leiten darf. Denn meines Erachtens sind Sport und Bewegung extrem wichtige Mittel, um gesellschaftliche Herausforderungen, denen wir heute massenhaft gegenüberstehen, angefangen vom Klimawandel über die demografische Alterung, über das Problem die Notwendigkeit von Integration von Menschen, die zugewandert sind, bis hin zur Digitalisierung und ihrer Folgen. Diese gesellschaftlichen Probleme zu lösen oder zu bewältigen, zumindest zu einem bestimmten Teil, da braucht man den Sport und die Bewegung. Denn das sind Mittel, die Gesundheitsforderungen Forderung von Integration, wie ich es gesagt habe, das Körper spüren, sich selber spüren, letztendlich dann mit anderen in Kontakt zu kommen, aber auch zum Beispiel Menschen körperlich fitter zu machen, damit sie eben auch beispielsweise wenn es heißere Sommer gibt oder so, das dann eher überstehen und so weiter. Sie heißt, der Sport hat ganz viele Funktionen und kann ganz viele Leistungen für die Gesellschaft erbringen. Und deswegen kann ich nur die Politik eigentlich auffordern, dem Sport, und zwar nicht nur dem Leistungssport oder dem Wettkampfsport, auch im Spitzenbereich Aufmerksamkeit zu widmen, sondern vor allem wieder mehr dem Breitensport. Und allen, die Sportwissenschaft studieren, können nur sagen, es ist ein super tolles Studium, seien Sie froh, dass Sie es machen. Und meines Erachtens braucht man uns Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler in der Zukunft mehr denn je. Denn viele Berufe werden ihre Bedeutung verlieren, vielleicht sogar gar nicht mehr existieren aufgrund von Veränderungen im Bereich der KI. Aber gerade die KI löst das Problem der körperlichen Begegnung, das Problem, gemeinsam miteinander in der Realwelt zu interagieren oder die Verbesserung meines körperlichen Zustandes, mich fitter zu machen, eben nicht, sondern da brauchen wir noch was anderes und das ist eben Sport und Bewegen. Also wir werden wichtiger denn je und uns braucht man.
Sehr schön. Das waren schöne Schlussworte. Kann ich mich nur anschließen. An dieser Stelle danke an alle Zuhörer fürs Zuhören. Wir beide freuen uns natürlich über persönliche Rückmeldungen zu dieser Folge oder auch zu anderen Episoden dieses Podcasts. Und zu guter Letzt, habt eine gute Zeit. Wir hören uns.
Dankeschön.